Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie in Bad Homburg und habe heute Dr. Andrea Perone mit dabei. Er ist Facharzt für Neurologie bei uns im MVZ. Und wir sprechen heute über den zweiten Teil der Alzheimer-Demenz. Wie lebe ich mit der Demenz? Was ist für Angehörige wichtig? Hallo Andrea.
Hallo.
Andrea, wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, was es für Probleme gibt. Wie mache ich Diagnostik? Wie sieht so eine Demenz aus? Könntest du noch mal vielleicht da ansetzen, was es für Probleme im Alltag mit diesem Vergessen, mit den Gedächtnisstörungen für Familie und auch für den Betroffenen gibt?
Genau, wir haben schon in der letzten Folge der Podcast haben wir schon kurz über die Aufklärung und die Demenzberatung geredet. Was in meiner Sprechstunde sofort thematisieren, ist erstmal, je nachdem auch wie der Demenzstadium ist, aber ich spreche immer ein Fahrverbot für die Patienten, beziehungsweise fast immer. Es sei denn, dass das ganz, ganz, ganz am Anfang ist, ist in der Regel leider nicht der Fall. Und deswegen ab dem Moment, in dem man eine Demenz diagnostiziert wird, ist leider sicherheitshalber ein Fahrverbot auszusprechen, weil man kann nicht mehr mit 100% Sicherheit gewährleisten, dass die Fähigkeit, ein PKW zu fahren, vorhanden ist. Selbst wenn die Patienten sagen, doch, ich bin völlig in der Lage, ja, aber falls das irgendwann an einem Tag nicht mehr so ist, der Patient merkt das leider nicht und kann dann leider schief gehen. Deswegen wird direkt ein Fahrverbot ausgesprochen, was ja die Patienten nicht gerne bekommen, sagen wir so.
Ich treibe das sogar noch mehr auf die Spitze in der Sprechstunde als du. Du bist ja noch sehr freundlich. Ich sage ja immer, jetzt stellen Sie sich vor, ein kleines Kind springt auf die Straße und Sie können einfach nicht mehr so schnell reagieren, ja, weil das Gehirn das nicht zulässt. Und Sie fahren dieses Kind um. Ich glaube, das wird sich keiner selber verzeihen können. Also das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist einfach möglich.
Das sage ich auch in der Sprechstunde. Ich habe das jetzt einfach so etwas allgemein formuliert. Ich wollte jetzt nicht direkt in den Drama reingehen, aber ja, das ist so und hängt auch davon ab, wie die Patienten das annehmen tatsächlich. Und wenn die sagen, okay, dann ist halt so, dann gut, aber wenn die dann drauf bestehen, noch Auto fahren zu können, dann mache ich auch diese Beispiele, ja.
Natürlich müssen wir auch sagen, wir sind ja nicht die Polizei. Also wir können keine Führerscheine wegnehmen als Arzt, sondern wir appellieren an den gesunden Menschenverstand. Ja. Deswegen also theoretisch dürfen alle weiterfahren, auch wenn der Arzt das sagt. Wenn natürlich was passiert, einmal die Folgen, die muss jeder selber tragen. Und die Versicherung, wenn diese Diagnose dann rauskommt, dass die schon bekannt war, dann tut die Versicherung auch einen Teufel, sie da dann noch zu unterstützen.
Genau, klar. Dann erwähne immer die Notwendigkeit, einen Pflegegrad zu beantragen, eventuell eine Schwerbehinderung. Und wenn, sagen wir so, wenn die Demenz nach dem Rente festgestellt wird, dann ist gut so von der Arbeit, da die Patienten arbeiten nicht mehr, ist auch meistens so der Fall. Leider gibt's seltene, aber kommen immer mal wieder Fälle vor, in dem die Alzheimer-Demenz vor der 50. oder rund um der 50. Lebensjahr diagnostiziert wird und in dem Fall dann muss man auch eventuell über eine Frührente sprechen. Das passiert Gott sei Dank selten. Des Weiteren, was ich mit den Angehörigen immer sofort kläre, ist, ob eine Vollmacht, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung vorhanden sind. Diese müssen bzw. sollten gesetzlich vor der Diagnosestellung der Demenz schon unterschrieben werden von dem Patienten. Ansonsten ist die rechtliche Gültigkeit wird in Frage gestellt. Beziehungsweise, wenn der Patient am Anfang eine Demenz ist und das ist nur noch eine leichte kognitive Störung, dann ist noch in der Lage, Unterlage zu unterschreiben, weil ist in der Lage, die Folge seines Handels zu überblicken. Das ist der psychiatrische Begriff, dann ist das sofort zu machen, so schnell wie möglich. Und ich möchte betonen, das muss nicht notariell beglaubigt werden. Viele Patienten denken, dass sie müssen zum Notar gehen. Das reicht auch ein Privatschreiben. Hauptsache, dass das vom Patienten klar formuliert wird und unterschrieben wird und das Datum auch stimmt. Das ist wichtig, weil manche Patienten denken, ich werde jetzt entmündet. Nein, das funktioniert nicht so. Das gilt nur in dem Moment, wo die Demenz so fortgeschritten ist, dass die Hirnschädigung ausgeprägt ist und der Patient nicht mehr in der Lage ist, die Folge seines Handels zu überblicken.
Also eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht sollte man vielleicht schon da einrichten, wenn überhaupt dieser Verdacht, diese Vorstellung bei dem Neurologen erfolgt ist. Ja. Da wird jetzt Diagnostik eingeleitet. Da würde ich empfehlen, machen Sie auf jeden Fall eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht, bevor die Diagnose sicher steht. Ja, das ist so ein Zeitfenster, was man als Familie hat, auch zu besprechen, wer soll für einen dann da sein, wenn es nicht geht? Genau. Was passiert, wenn ich gar nicht mehr für mich entscheiden kann, will ich in ein Heim, wie will ich sterben, wo will ich sterben, was soll noch gemacht werden?
Genau, richtig.
Das sind alles Themen, die machen keinen Spaß, das zu besprechen, das verstehe ich. Aber desto früher sie das machen, umso sicherer sind sie, dass das in ihrem Sinne, also im Sinne des Patienten erfolgt.
Ja.
Ich glaube, ich erzähle das bei jedem zweiten Podcast. Das ist einfach ein mega wichtiges Thema und darf nicht vergessen werden.
Absolut, ja. Und genau, die Vollmacht betone ich noch mehr als die Patientverfügung, weil letztendlich auch wenn die Patienten selbst festgelegt haben, was sie in der Patientverfügung haben, leider sind diese Formulare für die Patientenverfügung extrem vage formuliert, sodass nicht alle die möglichen medizinischen Optionen geschildert werden. Und deshalb die Ärzte im Krankenhaus, falls ein demenzerkrankter Patient aufgenommen wird, der einen schweren Zustand erlebt und da sagen wir, es gibt die Möglichkeit, dass er sterben könnte, die müssen mit der Familie reden und die müssen einen Ansprechpartner haben. Und ich betone einen Ansprechpartner, weil man hat nicht im Krankenhaus in Notfällesituationen die Möglichkeit, mit die ganze Familie sich zu unterhalten. Man muss einen Ansprechpartner haben, den die Entscheidungen der Familie schon besprochen hat und trifft, auch wenn eine Patientenverfügung schon vorhanden ist. Weil leider, wie gesagt, sind extrem vage formuliert und muss man dann die Sicherheit haben, dass ein Angehöriger, der eine Vollmacht hat, diese Entscheidung zustimmt.
Beziehungsweise man kann Ersatzbetreuer auch benennen. Ja. Das heißt, wenn einer dann im Urlaub ist oder nicht erreichbar, dass der nächste angerufen werden kann. Aber bitte für alle Ersatzbetreuer benennen und nicht gleichwertige Betreuer, weil sonst müssen, wenn sie da 3, 4 angeben, alle 4 immer zusammen entscheiden. Und das verzögert solche Prozesse in der Realität dann immens. Deswegen bitte immer Ersatzbetreuer und nicht alle zusammen.
Und da du das Wort Betreuer erwähnt hast, würde ich dann direkt auf den nächsten Schritt auch springen. Und zwar, was passiert aber, wenn dann dem Patient so fortgeschritten ist und er hat, also seine Demenzerkrankung schon fortgeschritten ist und er hat noch nie eine Vollmacht unterschrieben. Dann in dem Fall kann der Patient das nicht mehr tun, weil ich als Arzt, beziehungsweise wir als Ärzte legen fest, der ist nicht mehr uneingeschränkt in seine Freiwilligkeit und insofern er kann jetzt keine rechtsgültige Papiere, Unterlagen unterschreiben. Dann muss man sich an der Betreuungsbehörde wenden und muss man eine gesetzliche Betreuung anregen. Und das kann jeder machen, tatsächlich kann jeder Angehörige, falls auch vermutet, dass eventuell Gefahrsituationen zu Hause für seine Angehörige entstehen können, aufgrund von einer psychischen Erkrankung, die Demenz gilt auch als psychische Erkrankung, entstehen dann, die können ein Betreuungsverfahren einleiten. Und dann wird von Betreuungsbehörde von einem medizinischen Begutachter, in der Regel Neurologe oder Psychiater oder beide, und von einem Richter alles die Situation geprüft und dann wird ein gesetzlicher Betreuer bestellt. Das kann sowohl ein Angehöriger sein, falls ein Angehöriger sich traut, oder kann auch ein Berufsbetreuer sein.
Wie sieht es denn jetzt aus, wenn der Patient mit Alzheimer zu Hause ist? Also was hilft, damit das Leben zusammen gut funktioniert?
Was ich immer erwähne, ist, dass man versuchen, das Gehirn nicht zu überfordern. Das heißt, die Patienten, die an Demenz leiden, die brauchen klare Strukturen. Ich gebe immer auch einen kleinen Wochenplan mit, in dem quasi, würde ich sagen, stundemäßig, aber sagen wir Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, da klare Aktivitäten jeden Tag reingeschrieben werden können von dem Patient oder mit den Angehörigen zusammen, damit die Woche sich unterschiedlich gestaltet. Ich gebe immer dann einen Wochenplan, in dem man die Patienten mit den Angehörigen zusammen eintragen können, was sämtliche Aktivitäten, die regelmäßig durchführen können. Das muss nicht jeden Tag das Gleiche sein, aber es muss schon eine gewisse Routine vorhanden sein, damit die Patienten dann immer aktiv bleiben. Die können sich aber an ihre Routine auch verlassen. Die raten nicht in eine Antriebslosigkeit oder die haben weniger Möglichkeit, sich in Rückzug zu begeben, einfach auf den Couch hinzulegen und zu viel zu schlafen tagsüber und dann bleiben die nachts wach. Das kann man alles schaffen, indem man klare Aktivitäten für die Patienten im Alltag strukturiert. Das ist natürlich für die Angehörigen nicht immer so einfach. Viele Angehörige sind immer noch berufstätig. Deswegen ist, wie gesagt, wie vorhin gesagt, ist wichtig, einen Pflegegrad zu haben, damit eventuell man Pflegekräfte auch regelmäßig zu Hause hat. Und dann in diese Alltagsaktivitäten, dann würde ich erwähnen, auch die Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, die sind alle Sachen, die von der behandelnde Arzt, Neurologe oder Psychiater verordnen werden können und die für die Patienten extrem hilfreich sind.
Also das sind wirklich Fähigkeiten zu erhalten, auch zu trainieren, ja. Eine Struktur im Alltag zu haben, vielleicht auch Sachen, die früher gern gemacht wurden und vergessen wurden, wieder aufzunehmen. Ja, das sind wirklich so viele Kleinigkeiten.
Rausgehen.
Genau, viel rausgehen, Bewegung der Natur, den Blick in der Natur, dieser weite Blick, sind viele kleine Bausteine, um die Demenz zu verbessern oder den Zustand zu erhalten.
Genau, richtig. Dazu gelten auch Aktivitäten wie Musik hören oder Musik spielen, Karten spielen mit Angehörigen. Das kann wirklich alles sein. Es ist wirklich wie, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat. Man muss versuchen, den Tag gut zu strukturieren, sodass der, sagen wir in dem Fall, dass der Kind sich nicht langweilt. Aber für die Demenzpatienten ist es wirklich wichtig, damit sie nicht weiter abbauen, weil das Gehirn muss weiter stimuliert werden.
Ja. Also bei den leichten kognitiven Störungen empfehle ich meinen Patienten, lernen Sie bitte irgendwas, was Sie noch nicht können. Also ja. Kreuzworträtsel kann jeder, das ist altes Wissen, ja. Das ist nicht das, was wir haben wollen, sondern was Neues. Und dann lachen immer alle bei mir, weil ich dann sage, lernen Sie eine neue Sprache, was natürlich hochkomplex ist.
Ja.
Oder fangen Sie an zu tanzen. Das ist für ein Gehirn extrem stimulierend, tanzen lernen. Deswegen, ich bin gespannt, wie viele wirklich meinem Rat befolgen und jetzt Paartanz machen. Aber meine Hoffnung ist, es weiter zu empfehlen, dass viele das auch wahrnehmen.
Ja, Malkurse sind auch eine ganz gute Idee, also zu malen. Ja,
ja, ja.
Genau.
Gibt es im Alltag zu Hause vielleicht irgendwie Probleme, worauf man achten soll? Also Gefahren, Situationen oder irgendwas, was wirklich lebensbedrohlich ist für den Patienten im Rahmen der Demenz?
Auf alle Fälle. Je mehr die Demenzerkrankung fortschreitet, desto mehr diese Situationen sich häufen können und tatsächlich richtige Gefahren entstehen können. Die häufigste sind mit der sogenannten Hinlauftendenz der Patienten verbunden. Patienten, die in fortgeschrittenen Demenzstadien sind, haben den Bedarf, sich zu bewegen, aber die bewegen sich auch ungezielt und die können einen Gedanken haben, ich muss irgendwas außer dem Haus machen, dann die gehen raus. Die erinnern sich aber nicht mehr, wo die sind, was die machen wollten und auch in weiteren fortgeschrittenen Stadien dann manchmal, die überblicken gar nicht die Gefahr, die auf der Straße entstehen können, zum Beispiel umgefahren zu werden. Das ist ein Punkt, sowohl auch, wenn Patienten gewöhnt waren zu kochen, Erdplatte anzulassen. Das ist ein anderer wichtiger Punkt. Und diese Situationen sollten je nachdem wie der Patient ist und wie er oder sie in seinem Alltag sich tut und wie fortgeschritten die Krankheit ist. Deswegen ist es immer wichtig, mit den Ärzten Rücksprache zu halten, mit dem Hausarzt auch zu erwähnen, okay, gibt es diese und diese Situation, die mir etwas Bedenken machen, sollten wir was unternehmen. Und in dem Fall sollte man versuchen, so gut wie möglich die Sicherheit zu Hause zu gestalten. In dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist. Und man kann natürlich kann 24 Stunden am Tag ein anderer Mensch überwachen. Dann kommt leider die Frage, ist das noch möglich, diese Patient in der häuslichen Umfeld zu behalten, beziehungsweise seine Sicherheit zu gewährleisten? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss man an ein Pflegeheim tatsächlich denken.
Auch hier muss man so ein bisschen differenzieren. Nicht jedes Alten- oder Pflegeheim ist auch geeignet für Demente, weil die können nicht sicherstellen, wenn der Patient irgendwo hin bzw. wegläuft. Die Türen sind offen, der Patient kann so, alle Bewohner dort können sich frei bewegen. Da müssen eventuell spezielle Pflegeheime für Demenzpatienten ausgesucht werden, die auch sicherstellen können, dass da nichts passiert, dass er nicht auf die Straße läuft.
Genau.
Das ist gar nicht so einfach, da gibt es leider nicht so viele von.
Nee, das gibt es nicht so viele. Ich hatte mal mitgekriegt, dass in Norddeutschland sollte ein Dorf für Demenzpatienten geben, in dem die verschiedenen Patienten, die wohnen in kleinen Häuschen und die haben einen Bus, der auch regelmäßig hinfährt und alle die Mitarbeiter, also der Mitarbeiter, der im Supermarkt arbeitet, der Busfahrer, die sind alle qualifizierte Pflege. Und deswegen werden die Patienten grundsätzlich 24 Stunden beobachtet, aber die behalten ihre Freiheit, die nehmen das Bus, die machen alles, was die wollen, in perfekter Sicherheit. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Konzept für demenzerkrankte Patienten. Leider glaube ich, das gibt es ein oder zwei Max in Deutschland, solche Dörfer, aber ich finde das Konzept wirklich wunderschön für diese Patienten.
Ja. 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 Also das ist wirklich viel zu wenig, dass Pflegeeinrichtungen explizit für Demenzen in Deutschland vorgehalten werden. Ich kenne es auch aus Holland, da ist das normal. Also da gibt es wirklich so Pflegedörfer, also die sind keine Riesendörfer wie ein normales Dorf, aber dass innerhalb in einem Haus oder einem Areal mehrere Wohngruppen sind und da ist Pflege, die betreut den Supermarkt, betreut den Bäcker, den Metzger, den Bus und das wird alles von Pflegekräften intakt gehalten, damit die dementen Patienten so ein Gefühl von Normalität auch behalten.
Ja, ja? Ich habe auf der gerontopsychiatrischen Station gearbeitet habe, kann ich wirklich sagen, dass das macht den Unterschied, wo die Patienten eine gute Pflege zu bekommen oder beziehungsweise gut gepflegt zu werden. Weil auch Patienten, die dann eventuell zu Hause unruhig waren und ängstlich und die hatten nachts nicht geschlafen, tagsüber doch, dann auf der gerontopsychiatrischen Station durch den Alltagsstrukturierung, durch die Zuwendung der Pflege, die waren doch fröhlich, glücklich. Man hat sich mit dem gut unterhalten können. Manchmal, die saßen einfach da am Tresen oder auf dem Flur und die haben erklärt, die warten auf dem Bus, da kommt nie. Also ja, wie immer in Deutschland halt, es ist immer Verspätung. Und ich habe immer sehr gemocht, also mit diesen Patienten mich dort zu unterhalten, weil man merkt, wie, obwohl die Krankheit extrem traurig ist, wie aber trotzdem dem Patienten gut gehen kann. Und ich denke, das gehört vor allem, solange wir keine Medikamente haben, die Krankheit rückwirkend machen. Das ist das Beste, was wir anbieten können.
Ja, das sollte unser Ziel sein.
Genau, das sollte unser Ziel sein. Ja, hast du recht. Richtig.
Jetzt sagst du ja, also jetzt klingt das so ein bisschen so, als würde man sie isolieren wollen. Ich glaube, das ist nicht das, was wir jetzt vermitteln wollten. Das sind so gesehen Zukunftspläne, um fortgeschrittene Form irgendwie doch schön gestalten zu können. Jetzt die Patienten im normalen Haushalt, Alltag mit der Familie. Wie würdest du da sagen, was sollen die Angehörigen beachten? Sollen sie zu Hause lassen? Sollen sie überall mitnehmen? Was denkst du, wäre der richtige Weg?
Solange die Patienten gut familiäre Aktivitäten teilnehmen können, auch in reduzierter Ausmaß natürlich, weil hängt immer davon ab, was der Patient schafft, sollten die immer mit den Angehörigen bleiben, weil das vermittelt denen Sicherheit, das macht die glücklich, weil die sind mit ihrer Familie und die sollten auch weitere Aktivitäten machen, wie zum Beispiel in Urlaub fahren, solange das möglich ist. Und wie gesagt, muss man immer die Gefahr einschätzen. Ich verstehe, dass für die Angehörigen eine extrem hohe Verantwortung ist, aber letztendlich muss man auch klar sagen, ungünstige Situationen können immer vorkommen, sowohl zu Hause als auch in einem Pflegeheim oder in einer Kurzzeitpflege. Das kann immer irgendwas schief gehen. Am wichtigsten ist, dass man versucht hat, das Beste zu tun, was in dem Moment man leisten konnte und vor allem, dass dem Patient, den Angehörigen gut geht, der ist glücklich und das kommt an die erste Stelle. Wenn deswegen der Urlaub irgendwie auch mit den demenzerkrankten Angehörigen organisiert werden kann, sollte das, solange das möglich gemacht werden. Wichtig sind auch die Kontakte zu den Enkelkindern bzw. Mitkindern allgemein. Da freuen sie sich immer, die Patienten auch. Deswegen so gut wie möglich den demenzerkrankten Angehörigen in Alltag von der Familie auch zu integrieren. Mhm. Ja.
Ja, und auch außerhalb der Familie nicht zu vergessen. Also Hobbys, Vereine, die wahrgenommen wurden, weiterhin wahrnehmen, die sozialen Kontakte zu Freunden aufrechterhalten. Und da bewährt es sich, dass man die vielleicht auch das Umfeld, also Freunde und erweiterte Familie schult. Was ist denn eine Demenz? Also man darf ja ganz normal mit dem Patienten umgehen. Das ist immer noch ein Mensch, auch wenn er Sachen vergisst. Und also dieses am Leben teilhaben. Wir haben aktuell Inklusionswoche in Deutschland. Und das ist auch Inklusion, auch mit Handicap. Und das ist auch eine Demenz, Patienten weiterhin am Alltag teilhaben zu lassen.
Ja.
Okay. Andrea,
ja?
Viele spannende Sachen, die wir hier besprochen haben, wo die Zukunft vielleicht hinführt, was aktuell möglich ist, was nicht. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Ich denke, das ist noch viel, viel Bedarf, bei der bei dementen Patienten besser in Deutschland zu werden, in der Diagnostik, in der Therapie, im Alltag.
Auf alle Fälle haben wir viel Luft nach oben, ja.
Wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank.
Danke dir.
Wir verabschieden uns für heute. Und bis zum nächsten Mal, Andrea.
Bis nächstes Mal.
Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Bewertet uns, sagt es Freunden und Familie. Und wenn Bedarf ist, auch gerne bei uns im MVZ. Wir sind auch für Demenz natürlich ärztlich ansprechbar. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.